Unser Leben verläuft selten geradlinig. Obwohl wir das alle wissen, erwarten wir im Stillen trotzdem, dass wir als Christen mehrheitlich auf der Sonnenseite des Lebens sein sollten. Immerhin ist Gott mit uns unterwegs. Die Bibel zeigt uns aber eine andere Wirklichkeit. Große Gottesmänner wie Abraham, Josia, Daniel, David, ich könnte noch viele Namen aufzählen, erlebten unbeschreibliche Niederlagen, schmerzhafte Tiefschläge und unglaubliche Enttäuschung, obwohl sie Gott mit ganzem Herzen dienten. Auch Josef gehört zu diesen außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Mit seiner Geschichte werden wir uns in dieser siebenteiligen Predigtreihe beschäftigen. Wir werden entdecken, was die meisten von uns theoretisch wissen. Ein Leben in der Nachfolge von Jesus kann uns an die Grenzen des Erträglichen bringen. Wer Jesus nachfolgt, hat nicht automatisch sichtbaren Erfolg. Im Buch Prediger steht sogar, das sind Menschen, die immer das Rechte tun und es ergeht ihnen, wie es Verbrechern gehen sollte. Und es gibt Verbrecher, denen es so gut geht, als hätten sie immer das Rechte getan. Das ist die Wirklichkeit, in der wir leben, und doch wollen wir diese Tatsache lieber verdrängen. Wir glauben lieber den Behauptungen, dass es uns in jedem Fall besser geht, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und das stimmt natürlich auch, zu 100%. Es stimmt aber nur, wenn wir in unser Denken die Ewigkeit mit einbeziehen. Aber solange wir in dieser Welt leben, können schwere Schicksalsschläge unser Leben bestimmen. Und diese Predigtreihe soll uns ermutigen, in jeder Lebensphase Gott ganz und gar zu vertrauen, und zwar unabhängig davon, ob wir das, was mit uns geschehen ist oder geschieht, einordnen und verstehen können oder nicht. Die Hauptsache ist, dass wir wissen, dass Gott die Übersicht hat und sie behält. Und das zu wissen, ist gerade in unserer Zeit besonders wichtig, wo so viele Krisenherde sich öffnen, so viele Kriege und wir nie wissen, ob es schlussendlich einen Flächenbrand geben wird. Ist es für uns als Christen wichtig zu wissen, dass Gott immer den Überblick hat. Und heute beschäftigen wir uns mit der Familie, in der Josef aufwuchs. Josef war der zweitjüngste Sohn Jakobs. Die Familie Jakobs ist eine heilige Familie, denn Gott erwählte diese Familie, um seinen Rettungsplan durchzuführen. So könnte man erwarten, dass diese Familie als eine Art Vorzeigefamilie für alle Familien gelten könnte, sozusagen so die Bilderbuchfamilie. Alle Familienmitglieder sind sich in Liebe zugetan und würden sich gegenseitig unterstützen, wo sie nur können. Selten gäbe es Spannungen und wenn sie trotzdem vorkämen, würde sofort darüber gesprochen und alles in Ordnung gebracht. Ebenso wie wir uns eine Musterfamilie vorstellen, die es vermutlich nur selten gibt. Jedenfalls treffen diese romantischen Vorstellungen auf die Familie von Jakob nicht zu. Jakobs Familie war sehr spannungsgeladen. Die Geburten der Kinder wurden nicht aufgrund gegenseitiger Zuneigung, sondern aufgrund der Rivalitäten der beiden Schwestern Lea und Rahel vorangetrieben. Rahel war die große Liebe Jakobs. Ihre Schwester wollte Jakob gar nicht heiraten. Aber die Geschichte kennen, wissen, er hat 7 Jahre für Rahel gearbeitet und hat ihm sein Schwiegervater, die Lea, untergeschoben. Und als er dann das gemerkt hat, war er dann schon verheiratet und dann sagt der Schwiegervater, ich gebe dir doch nicht die Jüngere vorher, zuerst musst du die Ältere nehmen. Da muss er dann nochmals arbeiten und dann hat er auch noch die Rahel bekommen. Irgendwie schaffte es nun Jakob nicht, Lea die nötige Zuneigung zu zeigen. So ergriff Gott eine drastische Maßnahme. Der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte, deshalb schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Also Lea gebar ihren ersten Sohn Ruben. Sie war zuversichtlich, dass Jakob ihr nun seine Liebe oder zumindest seine Zuneigung schenken würde. Sie sagte, der Herr hat meinen Kummer gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben. Doch die Zuneigung Jakobs galt trotz des Sohnes ungeteilt, Rahel. Und Lea gebar drei weitere Söhne, Simeon, Levi und Juda. Und trotzdem liebte Jakob allein Rahel. Vier Söhne hatte Lea geboren und Rahel blieb kinderlos. Diese Situation war für Rahel unerträglich. Sie beneidete ihre Schwester und bedrohte Jakob: Sorge dafür, dass ich Kinder bekomme, sonst will ich nicht mehr länger leben. So, Jakob, geschockt über diese Drohung, wurde sehr zornig. Was konnte denn er dafür, dass sie keine Kinder bekam? Er herrscht sie an. Kann denn ich etwas dafür? Ich bin doch nicht Gott, der die Kinder versagen würde. Nun, Rahel wusste sich dann doch zu helfen. Sie gab nach der damaligen Sitte ihre Magd Bilha dem Jakob zur Frau. Sie soll an ihrer Stelle dem Jakob Kinder gebären. Und tatsächlich, Bilha gebar zwei Söhne, Dan und Naphtali. Das galt in der damaligen Welt, wie wenn Rahel die Kinder selber geboren hätte. Nun realisierte Lea, dass sie ein bisschen in Rückstand kommt mit ihren Geburten, selber keine Kinder mehr bekam in jener Zeit, während die Magd von Rahel Jakob Kinder schenkte. Und kurzerhand gab sie Jakob ihre Magd Zilpa zur Frau und Zilpa gebar dem Jakob weitere zwei Söhne, Gad und Asser. Es waren es bereits acht Söhne. Eines Tages kam Ruben, der erste Sohn Leas, mit Liebesäpfeln nach Hause. Rahel wollte diese Äpfel unbedingt für sich haben. Den voll reifen Liebesäpfeln schien man ihres Duftes wegen eine günstige Wirkung auf Liebeskraft und Fruchtbarkeit zu. Lea entrüstete sich über die Rücksichtslosigkeit ihrer Schwester. Sie herrschte sie an. Reicht es dir nicht, dass du mir meinen Mann weggenommen hast? Musst du mir jetzt auch noch die Liebesäpfel meines Sohnes nehmen? Rahel ließ nicht locker. Sie wollte diese Äpfel und so bot sie Lea einen Tauschhandel an. Wenn du die Liebesäpfel mir gibst, soll Jakob meinetwegen heute Nacht bei dir schlafen. Zustände, ja? Ich gebe dir ihn jetzt für eine Nacht. Und so geschah es. Lea ging Jakob entgegen, als er vom Feld zurückkam. Sie sagte ihm, heute musst du zu mir kommen, bei mir schlafen, ich habe dich mit den Liebesäpfeln gekauft. Jakob fügte sich und die Folge war ein weiterer Sohn, Issachar. Und Lea gebar danach noch ihren letzten Sohn, Sebulon. Und immer noch hoffte Lea, Jakob würde ihr seine Zuneigung zeigen. Denn sie sagte nach der Geburt ihres letzten Sohnes, Gott hat mir ein kostbares Geschenk gemacht, jetzt endlich wird mein Mann mich annehmen, nachdem ich ihm sechs Söhne geboren habe. Sie spricht nicht einmal mehr von Liebe, sondern nur von Annahme. Was muss diese Frau Schreckliches durchgemacht haben? Zum Schluss gebar sie noch eine Tochter, Dina. Und Rahel? Sie litt immer noch darunter, dass sie keine eigenen Kinder bekommen konnte. Und sie flehte vor Gott und er erhörte sie. Sie wurde schwanger und gebar ihren ersten leiblichen Sohn, den Josef. Einige Jahre später bekam sie noch Benjamin, bei dessen Geburt sie starb und in Bethlehem begraben wurde. So ist also die heilige Familie entstanden und wir können uns lebhaft vorstellen, wie spannungsgeladen dieses Familienleben gewesen sein musste. Und es zeigt uns auch, dass es schwierig ist, wenn wir uns an der Bibel orientieren und eine Musterfamilie suchen wollen, an der wir uns orientieren können. Wir werden keine finden, weder im Alten noch im Neuen Testament. Wir finden die nur in christlichen Büchern. Wir wissen ja immer, wie man Familienleben gestaltet und wie man Kinder erzieht. und meinen, das sei alles in der Bibel vorgeschrieben und alles so klar, aber es ist alles nicht so klar. Es ist eben komplexer, das Leben, vielfältiger. Wir sind Originale, es lässt sich nicht alles über einen Leist schlagen. Nun, also, Josef arbeitete mit seinen Brüdern, den Söhnen der Bila und der Silpa, bei den Schafen. Er war sozusagen bei ihnen in der Ausbildung und Josef pflegte seinem Vater zu berichten, wenn die Brüder etwas nicht so gut gemacht hatten. Dieses Verhalten von Josef förderte die Bruderliebe nicht besonders gut. Hinzu kam der Umstand, dass Josef Jakobs Lieblingssohn war. Jakob hatte Josef von allen seinen Söhnen am liebsten, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Vielleicht nicht nur, weil er mit Benjamin das Nesthäkchen war, vermutlich war seine Liebe zu Josef auch noch so stark, weil er der Sohn seiner großen Liebe war, der Rahel. Wie auch immer. Jakob gab seine besondere Liebe zu Josef offensichtlichen und öffentlichen Ausdruck. Er ließ ihm ein edles Kleid schneiden, nur ihm, als einzigem der Söhne. Und jetzt war es für alle Brüder sichtbar, dass Josef im Herzen Jakobs einen besonderen Platz einnahm. Das kam bei ihnen überhaupt nicht gut an. Als seine Brüder sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als sie alle zusammen, begannen sie ihn zu hassen und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Also richtig dicke Luft. Sie rächten sich an Josef, obwohl er nichts dafür konnte. Der Unfriede und Hass nahm zu. Und als Josef eines Tages, er war etwa 17 Jahre alt, einen Traum hatte, den er seinen Brüdern erzählte, er sagte, wir waren miteinander auf dem Feld, das habe ich geträumt, schnitten Getreide und banden es in Garben. Auf einmal stellt sich meine Garbe auf und bleibt stehen. Und eure Garben, die stellen sich im Kreis um sie herum und verneigen sich vor meiner. Uiuiui. Das war natürlich schon ein bisschen dicke Post. Die Brüder fanden das gar nicht toll, diesen Traum. Sie schrien ihn an, du wirst wohl noch König werden und über uns herrschen. Bist du schon das Muttersöhnchen? Die Brüder hassen ihn noch mehr. Und trotzdem erzählt Josef seinen zweiten Traum. Ich sah die Sonne, den Mond und 11 Sterne. Stellt euch vor, die alle verneigten sich vor mir. Das ging selbst Jakob zu weit. Er schimpft mit Josef. Was ist das für ein dummer Traum, den du da geträumt hast? Ich und deine Mutter und deine Brüder, wir alle sollen uns vor dir niederwerfen. Also Josef wurde weder von seinen Brüdern noch von seinem Vater verstanden. Was hatte er denn Böses getan? Er hatte doch nur erzählt, was er träumte. Er erdachte sich ja diesen Traum nicht selber. Natürlich könnte man sagen, er hätte die Träume nicht gleich seinen Brüdern erzählen müssen. Vielleicht hat er ja auch ein bisschen gewartet, vielleicht hat er das einen Monat später erzählt oder wie auch immer, aber er hätte es ja lassen können. Nein, er musste es erzählen. Vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte es nicht getan für das Klima in der Familie, aber er musste es wohl tun. Was mich fasziniert, ist, dass Gott mit dieser Familie, die alles andere als heilig erscheint, große Pläne hat. Gott will mit dieser Familie Geschichte schreiben. Die wichtigste Geschichte, die sich ereignet hat auf diesem Erdball. Müssen wir entscheiden, ob die Familie von Jakob sich für eine so wichtige Aufgabe im Reich Gottes eignet, würden wir das bestimmt zumindest bezweifeln. Neid, Hass, Missgunst, Lüge, Lieblosigkeit und so weiter bilden in unseren Augen keine geeignete Grundlage für eine wichtige göttliche Aufgabe. Gut hat Gott nicht uns gefragt. Er wollte diese Familie in seine Rettungsaktion mit einbeziehen. Die Familie war eben nicht heilig, weil alle Familienmitglieder gute und nette und freundliche Menschen waren. Sie waren heilig, weil Gott sie erwählte. Er hat sie heilig gemacht. Jakob ist der Segensträger des Bundes, den Gott mit Abraham gemacht hatte. Wenn sich Gott im Alten Testament offenbarte, sagte er immer, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und habe nicht gesagt, ja, es tut mir leid, dass der Jakob ein bisschen komplizierte Familie gehabt hat. Als sich zu Jakob bekennt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So hat sich Gott im Alten Testament seinem Volk gegenüber immer offenbart. Und die 12 Söhne Jakobs sind die Stammväter des Volkes Israels. Ob uns das gefällt oder nicht, aus diesem Volk kommt unser Retter, Jesus Christus. Gott erreicht sein Ziel mit unvollkommenen und oft chaotischen Menschen. Sie sind nicht heilig aus sich heraus, sie sind heilig, weil Gott sie in seinen Dienst genommen hat, weil er sie heilig macht. Wir alle, die Jesus kennen hier, sind nur heilig, weil er uns heilig macht. Nicht, weil wir toll wären, sondern weil er uns heilig macht. Ich weiß, dass wir mit unseren hohen Idealen kaum begreifen können, was Gott hier tut. Doch Gott zeigt uns damit, dass er den Überblick behält und dass er trotz uns unvollkommenen Menschen seine Versprechen erfüllen wird. Er hat ja niemand anders als unvollkommene Menschen. Und Gott erreicht sein Ziel nicht, indem er auf die Mitwirkung der Menschen verzichtet, sondern indem er sie in seinen Plan einbezieht. Ich glaube, Gott will uns damit zeigen, dass er die Lösung für unser Leben ist. Wäre Jakobs Familie eine Bilderbuchfamilie gewesen, würden wir heute vielleicht diese Familie verehren. Wir wären ihnen dankbar für unsere Rettung, dass sie so toll waren und alles so begünstigt haben, dass wir nun jetzt auch gerettet sind. Gott aber will, dass wir klar erkennen, dass er den Überblick hat und dass er durch seine Weisheit und Allmacht seine Versprechen erfüllt. Er allein schlussendlich. Ihm allein gehört die Ehre und Anbetung. Und das Ermutigende ist, dass Gott mich und dich in seinem Reich einsetzen kann, obwohl wir nicht perfekt sind. Vielleicht denkst du, dass dein Leben verpfuscht sei. Vielleicht bist du auch in einer chaotischen, schwierigen und zerstrittenen Familie groß geworden. Vielleicht leidest du immer noch darunter, dass man dich nicht ernst genommen hat. Vielleicht hast du durch Fehlverhalten und Fehlentscheidungen dein Leben selber verpfuscht. Egal, wie dein Leben verlaufen ist, Gott kann und will dich in seinem Plan einsetzen, in seinem Reich einsetzen. Er kann aus einem verpfuschten Leben Großartiges hervorbringen. Gott behält den Überblick, denn Gott erreicht seine Ziele, trotz uns Menschen, und zwar nicht ohne uns, sondern mit uns. Trotz uns, aber doch mit uns. Du kannst sogar ein Teil im Wirken Gottes sein, ohne dass du dir dessen bewusst bist. Es ist zu erwarten, dass es in der Familie von Jakob eine dramatische Entwicklung geben musste. Doch was dann vorgefallen war, nahm ein schockierendes Ausmaß an. Die Brüder Josefs weideten mit ihren Herden im Gebiet von Sichem. Josef und Benjamin blieben beim Vater in Hebron. Aber eines Tages schickte Jakob Josef zu seinen Brüdern, er soll sich nach ihrem Ergehen erkunden und wie es den Herden geht und seinem Vater Bericht erstatten. Josef zog los, bekleidet mit dem vornehmen Gewand natürlich, das er vom Vater erhalten hatte. Er reiste nach Sichem und von dort weiter nach Dothan. wo er seine Brüder fand. Und als sie ihn kommen sahen, spotteten sie. Da kommt der Kerl, dem seine Träume zu Kopf gestiegen sind. Sie wussten auch gerade, was sie machen werden. Das war für sie eine beschlossene Sache. Schlagen wir ihn tot, werfen ihn in die nächste Zisterne. Wir sagen einfach, ein Raubtier hat ihn gefressen, dann wird man schon sehen, was aus seinen Träumen wird. Sie wollten tatsächlich ihren Bruder ermorden. Und sie wussten auch schon, wie sie das Verbrechen vertuschen wollten. Niemand würde erfahren, was sie getan hatten. Einzig Ruben, der Älteste, war entsetzt. Er merkte, wie entschlossen sie zu dieser Tat waren. Und er wollte Josef retten und schrie, lasst ihn am Leben. Bringt ihn nicht um. Und er machte ihnen einen Vorschlag. Vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne da drüben in die Steppe, aber vergreift euch nicht an ihm. Ruben hoffte vermutlich, er könne Josef, wenn sich seine Brüder etwas beruhigt hätten, oder spätestens, wenn sie sich von der Zisterne entfernten, retten. Aber kaum war Josef bei seinen Brüdern angekommen, zogen sie ihm seine Kleider aus, warfen ihn in die ausgetrocknete Zisterne. Und dann setzten sie sich hin und aßen. Und vermutlich das, was ihnen Josef mitgebracht hat. Das waren feine Sachen vom Vater. Und sie sagt, gut, Josef weg, jetzt können wir fein essen. Sie aßen vermutlich eben das, was Josef mitbrachte. Wie herzlos ist dieses Verhalten. Josef in der Zisterne und fleht seine Brüder an und sie sitzen daneben und essen die feinen Sachen, die er gebracht hat. Das geschieht, wenn man dem Hass freien Lauf lässt. Kaltblütig wird Leben zerstört. Und während sie aßen, bemerkten sie eine Karawane von Gilead herkommend, die sich ihnen näherte. Es waren israelitische, Entschuldigung, ich bin da ins Hintertreffen gekommen. Es waren ismaelitische Handelsleute, eine Volksgruppe, die zu den Midianitern gehörte. Sie brachten kostbares Harz, Salben und Myrrhe nach Ägypten. Und da hatte Juda eine Idee. Was nützt es uns, wenn wir unseren Bruder umbringen? Wir werden nur schwere Blutschuld auf uns laden. Aha, immerhin hat er es noch gemerkt. Toll. Aber sein Vorschlag war dann doch nicht so menschenfreundlich. Lassen wir ihn am Leben und verkaufen ihn den Ismaeliten. Er ist doch unser Bruder, unser eigen Fleisch und Blut. Das klingt ja schon nach einer guten Tat. Lassen wir ihn am Leben, bringen wir ihn nicht um. Schließlich ist er unser Fleisch und Blut. Es ist interessant, wie Menschen böse Handlungen beschönigen können. Die Brüder waren einverstanden und hatten gesagt, als die Kaufleute vorüber, also gesagt, getan, Entschuldigung, und als die Kaufleute vorüberkamen, verkauften sie Josef für 20 Silberstücke. Mich würde doch noch interessieren, wie sie die verteilt haben. Das wird uns nicht berichtet, was sie mit dem Geld gemacht haben. So wurde Josef zum Sklaven und er wurde nach Ägypten weiterverkauft. Und als Ruben von der Zisterne zur Zisterne zurückkehrte, vermutlich war er in der Zwischenzeit mit den Tieren beschäftigt, war Josef schon weg. Ruben war unglaublich empört und zerriss entrüstet sein Kleid. Er stellte seine Brüder zur Rede, doch schlussendlich beugte er sich seinen Brüdern. Er hätte ja Josef nachreißen können, ihn zurückkaufen. So weit weg waren die nicht. Doch er willigte offensichtlich stillschweigend diesem Verbrechen zu. Eine Lösung, wie sie das dem Vater beibringen könnten, hatten sie ja auch schon ausgedacht. Sie nahmen Josefs Kleid, tränkten es mit Blut eines Ziegenbocks und schickten, wohlbemerkt, sie schickten das blutgetränkte Kleid dem Vater. Sie sind nicht selber hingegangen. Sie haben das ihm aufgeschickt und den Anschein erweckt, er sei von einem Tier getötet worden. Jakob war zutiefst erschüttert. Er zerriss seine Kleider, band den Sack um seine Hüfte und betrauerte Josef lange Zeit. Und später dann kamen die Söhne zu Jakob und sie versuchten ihn zu trösten. Könnt ihr euch mal etwas überlegen, wie ihr euren Vater trösten wollt, dessen Sohn ihr ermordet habt oder verkauft? Ist nicht so schlimm, Vater, du hast ja uns noch, du hast immer noch 11. Was haben die gesagt? Die wollen ihren Vater trösten. Wie heuchlerisch war denn das? Selbst Ruben, der sich für Josef einsetzte, wagte es nicht, seinem Vater die Wahrheit zu sagen. Jakob war untröstlich, er weinte bitterlich. Er sagte seinen Söhnen, voll Kummer und Gram gehe ich zu meinem Sohn in die Totenwelt hinunter. Und nun lastet über Jahre ein dunkles Geheimnis über dieser Familie. Und wir können uns kaum vorstellen, wie es Josef auf dem Weg nach Ägypten gehen musste. Verstoßen von seiner eigenen Familie mit Aussicht in Ägypten als Sklaven verkauft zu werden. Vom Lieblingssohn seines Vaters zum Sklaven irgendwo in einem fremden Land. Würden wir es nicht besser wissen, könnte man denken, dass dies das Ende der Geschichte Josefs ist. Nun würde er in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Doch Josef ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Er gehört zu den Personen, die als Typus für Christus gelten. So wie zum Beispiel die Opferung des Isaaks ein Typus auf die Kreuzigung von Jesus ist. So ist Josef ein Typus in Bezug auf das Leben von Jesus. Das heißt, sein Leben hat vom Verlauf und von dem, was er erlebte, gewisse Ähnlichkeit zum Leben von Jesus, quasi wie eine prophetische Vorhersicht. Das kommt in dem, was wir jetzt angeschaut haben, deutlich zum Ausdruck. Josef wird in seiner Familie, also von seinen eigenen Leuten, nicht verstanden. So wie Jesus. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Sie haben nicht begriffen, wer er ist, was er hier auf dieser Erde tut. Sie wollten Josef sogar töten, so wie die Pharisäer Jesus töten wollten. Ein Jünger verkaufte Jesus den Pharisäern. Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Und die Pharisäer schleppten Jesus zu Pilatus, um ihn von ihm hinrichten zu lassen. Jesus war von allen verlassen worden. Am Kreuz schrie er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Niemand hat ihn mehr verstanden. Die Pharisäer und selbst die Jünger glaubten, dass nun die Geschichte mit Jesus zum Abschluss gekommen sei. Aber die Geschichte mit Jesus war nicht beendet. Gott hat den Überblick und die Kontrolle behalten und er hat seinen Sohn auferweckt. Gott hat Jesus aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Was aussah, als ob es das Ende gewesen sei, wurde der Beginn eines neuen und großartigen Abschnittes. Durch die Auferstehung von Jesus hat Gott uns den Weg in den Himmel geöffnet. Paulus schreibt, der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Und entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Und dieser Mensch ist Jesus Christus. Die Macht des Todes ist gebrochen und jeder, der sich vor Gott demütigt und Jesus als seinen Retter annimmt, der wird gerettet werden. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Egal wie dein Leben bis jetzt verlaufen ist, Wenn du meinst, es gäbe keine Hoffnung mehr für dich, dann sage ich dir, es ist nicht das Ende. Wenn du Jesus nachfolgst, dann geht der Weg immer weiter. Gott hat den Überblick und er wird dich ans Ziel bringen. Selten verläuft ein Leben geradlinig. Früher oder später wird es in unserem Leben schwierige Abschnitte geben. Einige von uns werden Situationen erleben oder haben sie schon erlebt, die sie nie für möglich gehalten hätten. In solchen Zeiten könnten wir mit dem Psalmschreiber rufen: Wach auf, Herr, warum schläfst du? Wach auf, verstoß uns nicht für immer, wo bist du, Gott? Wir meinen, weil wir das, was wir erleben, nicht einordnen können, hätte Gott sich von uns abgewandt. Doch das ist ein Irrtum. Gott behält die Übersicht. Paulus schrieb in Bezug auf die Führungen des Volkes Israels, die nicht leicht zu verstehen sind: Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Wir werden in unserem Leben vieles nicht verstehen und einordnen können. Unser Leben mag einen ganz anderen Verlauf nehmen, als wir uns das vorgestellt haben. Dabei können wir den Überblick verlieren, den wir, wenn wir ehrlich sind, eigentlich gar nie hatten. Ich hatte nie einen Überblick über mein Leben. Nie. Doch eines weiß ich und wissen wir: Gott behält den Überblick. Er behält auch die Übersicht über mein und dein Leben. In den Sprüchen finden wir einen guten Rat. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen, egal wie schwierig deine Lebenssituation ist. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denke an ihn. Bei allem, was du tust, er wird dir den richtigen Weg zeigen. Und genau das werden wir im Leben des Josef sehen, dass er sich durch alle Schicksalsschläge hindurch auf seinen Gott verlassen hat. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für das, was du in dieser Welt getan hast. Du hast sie erschaffen und du hast auch gesehen, wie wir uns von dir abgewandt haben, und du hast jetzt dafür gesorgt, dass wir heilig werden können, weil dein Sohn in diese Welt kam, weil du, Herr Jesus, für uns am Kreuz gestorben bist. Es ist nicht unser Verdienst. Wenn wir heilig sind, sind wir nur deshalb heilig, weil du uns heilig gemacht hast. Und dafür wollen wir dir danken. Amen.